SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Künstlerhaus Edengruben zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast. Kirsten Vogt ist freie Literaturkritikerin und Kuratorin an der Kunsthalle in Karlsruhe. Daniela Striegel ist Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und ebenfalls zu Gast ist Gerrit Bartels, Feuilletonchef des Tagesspiegel aus Berlin. Isabel Dumé und Johannes Wördemann werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Prosopon heißt der neue Roman von Anna Fellenhofer aus dem Wiener Luftschacht Verlag. Und mit dem Titel wird auch das zentrale Thema des Buchs aufgegriffen. Daniela Striegel, was bedeutet denn dieses Wort und worum geht es in Fellenhofers Roman?
Also Prosopon heißt auf Griechisch einerseits das Gesicht und andererseits die Maske. Im antiken griechischen Theater war das eben auch die Maske, die das Gesicht verhüllt hat bzw. ein anderes Gesicht gezeigt hat. Und in diesem Buch geht es um einen Mann, der die Fähigkeit nie besessen hat, Gesichter insofern zu lesen, als er die Menschen über das Gesicht erkennt. Also er schafft es nicht, Menschen zu erkennen. Er kann sich auch nicht merken, wer ist. Und diese Prosopagnosie, diese Gesichtsblindheit, ist eines der Themen dieses Romans.
Die Geschichte, die erst erzählt werden muss, wie es im Roman heißt, beginnt in einem Krankenhaus. Was ist geschehen?
Also ein 7-jähriger kleiner Bub, der heißt Finn, ist bei einem Unfall, bei einem Verkehrsunfall vor seiner Schule schwer verletzt worden. Das ist einige Monate her. Wir befinden uns am Beginn der Pandemie, zu der Zeit, als diese Familie sich im Krankenhaus trifft. Die Eltern sind im Krankenhaus mit dem Sohn einquartiert und der liegt im Sterben. Und es ist aber offensichtlich so, dass die Erzählerin, Johanna, die Ich-Erzählerin, dem Vater, der Jakob heißt, vorwirft, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat, dass er irgendwie schuld ist an diesem Unfall. Es stellt sich erst später, viel später gegen Ende heraus, was der Vater gemacht oder nicht gemacht hat.
Und damit sind wir auch bei der Lesestelle aus dem Roman Prosopon von Anna Fellenhofer. Lies nun Isabel Dumé. Bitte sehr.
Wie er es erfuhr und wann, er wusste es nicht. Aber jedes Mal, wenn er ein Gesicht betrachtete, war da zunächst immer nur ein Mund, ohne Gegend. Dann, über weite Strecken, nichts. Bis hin zur Nase, auch sie ohne Gegend. Und nach einem dritten Nichts kamen die Augen im Zwillingspaar. Am Ende lag das Gesicht, als wäre es mit Wucht in ihn hineingeschleudert worden, zerschlagen da. Hier der Mund, dort die Nase, drüben die Augen, beliebig zu bewegen und immer durcheinander. Zuweilen sammelte er die Einzelteile ein, hielt versuchsweise eines ans andere und streute sie dann doch wieder verärgert aus. Nichts als Versatzstücke waren sie. Mund, Nase, Augen, jedes für sich und niemals im Verbund. Ein Mund aber, das wusste er, machte noch keine Person. So war es schließlich auch mit der Mutter gewesen, das verstand er jetzt. Jemand ist eine Person und dann ist er sie nicht mehr. Das erträgt kein Mensch. Früher war die Mutter im Vorraum des Kindergartens gestanden, an der Schwelle zur Garderobe, und hatte, ebenso wie die anderen Mütter, auf das Kind gewartet, das ihr nach einem langen, flachen Vormittag wieder zustand. Aber er war nicht gekommen. Er hatte alle anderen Kinder vorgelassen, war auf der Stelle getreten, hatte an den Fingern gekaut, hatte sich auf die Lippe gebissen und schien für alle Zeiten in dieser unentschlossenen Haltung verharren zu wollen, bis ihm die Kindergärtnerin endlich den Schubs gab. Kaum in die Richtung gestoßen, war er ihr zaudernd nachgegangen, aber da war es schon zu spät gewesen und der Schwindel aufgeflogen. Dass die Mutter ihm ins Gesicht schlug, auf der Straße, als die Kindergärtnerin aus dem Blick war, und sie beide allein, war dabei nur folgerichtig. Wie es im Übrigen auch folgerichtig war, dass sie es jahrelang auf sein Gesicht abgesehen hatte, dass sich ihre Bestürzung, ihre Wut, ihre Feindseligkeit an seinem Gesicht abarbeiteten. Dass sie davon nicht abließ, sondern wieder und wieder darauf zurückkam. Dabei hatte sie recht gehabt, das wusste er jetzt. Am Gesicht entschied es sich. Ohne Gesicht keine Hoffnung. Wer hatte das gesagt? Auf eine gemeinsame Welt.
Isabel de Mee las aus Anna Fellenhofers Roman Prosopon, ein Buch aus dem Wiener Luftschacht Verlag. Der Band steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kirsten Vogt, der Roman ist ja in einer mal analytischen und dann wieder äußerst bildhaften Sprache gehalten. Es gibt mythische Bezüge, drei äußerst verschrobene Märchen, wie ich finde, die in die Erzählstränge eingeflochten werden. Wie würden Sie das Buch ästhetisch einordnen?
Als eminent interessant, als eminent gut komponiert, als gebaut wie ein Spiegelkabinett. Deshalb, weil der Spiegel eine zentrale Rolle hat. Der erste Wutausbruch des jungen Mannes, der diese Prosopagnosie hat, geschieht vor einem Spiegel im Kindergarten, in dem er sich selber nicht erkennt, sein eigenes Gesicht nicht zusammensetzen kann. Und diese tiefe erste traumatische Verstörung, sich nicht selbst zu begreifen, zu erfassen zu können, gibt für mich die Poetologie des Romans ein wenig ab, weil es immer wieder zu Spiegelphänomenen kommt, ganz faszinierenden, ja, Parallelitäten der Ereignisse, Wiederaufnahmen von tragischen Reizreaktionsschemata, was die Mutter mit dem jeweiligen Kind angeht, auch das verunglückende Kind, hat eine kognitive Störung offenbar, die nicht genau benannt wird. Man könnte vielleicht daran denken, dass es autistisch ist. Auf jeden Fall ist dieser sterbende Junge hochaggressiv, unberechenbar, gewalttätig, wird schon monströs geschildert. Und was die Frau Fellenhofer erreicht, ist, dass sie sowohl diese Anamnese dieser beiden kranken Menschen hinbekommt mit diesem nüchternen Sprechen, als auch die Empfindungen der Mutter, die nämlich aus dem Krankenhaus aufbricht und in einer relativ kurzen Zeit das gesamte Leben zu rekonstruieren versucht, ihres kranken Mannes. Also eine hochempathische Leistung versucht zu vollbringen, auch brachial. Sie räumt nämlich schon bevor das Kind tot ist, das Kinderzimmer aus. Also es ist ein Roman, der eminent traurig ist und eminent dicht. Sie packt unheimlich viel rein und auch sehr lyrisch und dadurch bezwingend.
Gerrit Bartels, ich möchte mal Ihre Kollegin und Bestenlistenjurorin Cornelia Geißler zitieren, die in der Berliner Zeitung über den Roman Folgendes geschrieben hat. Zitat: Die Autorin kann sehr viel, haben wir gerade gehört, aber hier will sie möglicherweise zu viel. Phasenweise erdrückt sie ihre Geschichte mit umständlich geschilderten Beispielen des Sonderbaren. Herr Bartels, wie sehen Sie das?
Ich muss, glaube ich, der Kollegin Geißler dann auch so ein bisschen zustimmen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der Roman schon wahnsinnig interessant ist. Und auch das, was Sie gerade gesagt haben, fand ich auch, ist alles richtig. Aber erkrankt so ein bisschen an der Überambitioniertheit, also wo man dann auch bei der Lektüre manchmal das Gefühl hat, man kommt so ein bisschen, ja, ins Stolpern. Es gibt Passagen, also gerade die Passagen, wo also das Leben dieses Mannes mit der Erkrankung geschildert wird, die man wirklich verschlingt einerseits. Dann ist man aber immer wieder dabei zu überlegen, wie ist das Ganze jetzt konstruiert? Das beginnt ja mit einer Ich-Erzählung, ja, die dann, also vielleicht nicht ganz so fließend, übergeht eben in eine auktoriale Erzählung, also wo es dann diese Brüche gibt, wo sie dann sagt, es war da ein Anfang und dann wird erstmal im Konjunktiv, gibt es ein paar Sätze im Konjunktiv und dann geht eben einfach diese fortlaufende Erzählung weiter, die dann eben eine auktoriale Erzählhaltung ist und das passiert in dem Buch und da hat man manchmal das Gefühl, dass sie da so ein bisschen ins, ja manchmal selber etwas durcheinander gerät, ins Stolpern kommt, also das ist bei den drei Märchen, die schon erwähnt sind, da werden wir vielleicht noch länger drüber reden, also es gibt ein Märchen, das ist einfach gar nicht durcherzählt, das erzählt der Vater immer eben dem siebenjährigen, sechsjährigen, siebenjährigen Sohn, auch überambitioniert, weil man die Märchen eben wirklich teilweise, also sind in keinem Fall was für einen sechs-, siebenjährigen, aber es gibt eben bei dem dritten Märchen auch eins, wo auf einmal es wirklich einen kompletten Bruch gibt aus der Erzählung heraus und wo Johann, also so heißt dann der Vater, sagt, ja, diese Geschichte ist vielleicht doch nicht richtig und man ist auf einmal in einer ganz anderen Situation drin und das passiert zwei-, dreimal im Roman, das passiert auch am Ende noch einmal im Roman, wo der Mann, die Frau, beide im Krankenhaus sitzen, er ist er, sie ist sie und man nicht weiß, ja, wer erzählt es jetzt? Eigentlich müsste dieses ganze Buch eben durch diese Ich-Erzählerin gedeckt sein, so wie es anfängt, aber dem ist eben nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen störend, also einfach was die Erzählkonstruktion anbetrifft.
Vielleicht sollten wir darüber sprechen, worum es eigentlich in diesem Roman geht. Denn wir haben einerseits gewissermaßen die medizinische Ebene, vielleicht das auch noch zur Ergänzung. Die Autorin ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Psychologin, kennt sich aus, was solche Phänomene angeht. Sie hat auch gewissermaßen ein Interesse, dieses Phänomen der Gesichtsblindheit literarisch aufzugreifen. Aber da ist doch, glaube ich, noch mehr, Frau Striegel.
Ja, grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die deutsche Literaturkritik so schnell zu überfordern ist. Also, ich habe da keinerlei Verständnisschwierigkeiten gehabt. Ich glaube auch nicht, dass sie stolpert, sondern das ist schon ganz bewusst gesetzt, auch der Wechsel der Perspektiven. Sie spricht ihren Sohn, der so etwas wie ein vertrautes Monster ist, mit Du an. Also, sie ist eine Ich-Erzählerin. Teilweise wird das auch in der zweiten Person erzählt, wenn sie mit ihm spricht. Und sie sagt natürlich dem Sohn, der sie nicht wirklich hört, das, was er gemacht hat. Aber das erzählt sie uns. Es geht um diese beiden, kann man sagen, klinischen Fälle. Also einerseits ist es eben diese Gesichtsblindheit des Mannes, der auch seinen Namen wechselt, der ein Abenteuer nach dem anderen erlebt, weil er seine eigene Identität genauso anzweifelt, wie er die Identität der anderen anzweifelt. Das heißt, er wechselt ununterbrochen Beruf, Name, Stellung. Und auf der anderen Seite geht es um diesen Sohn, um diesen Buben. Wir am Anfang einfach Mitleid fühlen mit dem Kind, bis wir draufkommen, dass der den eigenen Eltern extrem unheimlich ist. Und es gibt Fotos, die diese Frau anschaut, diese Mutter. Und da heißt es an einer Stelle, dass die Fotos immer knapp vor einer Katastrophe aufgenommen wurden, bevor er seine Gabel einer Mitschülerin oder einem anderen Kindergartenkind in den Oberschenkel gerammt hat zum Beispiel. Also das ist ein Kind, ich hätte also als Laien, hätte ich gesagt, das sadistisch veranlagt ist und diesen Sadismus erst richtig entwickelt. Und die Eltern sind mit diesem Kind natürlich überfordert, der Vater eben selbst krank, selbst nicht im Leben wirklich verankert. Und unter diesen Abenteuern sind auch, finde ich, spannende Geschichten, zum Beispiel eine Fischfang-Expedition mit zwei Brüdern, wo der Johann, der selbst nicht schwimmen kann und eigentlich wasserscheu ist, mitfährt nolens volens und dann kommt es zu einer kritischen Situation und er soll den einen retten, aber er weiß ja nicht, welcher der ist. Der hat nämlich eine Zuckerkrankheit und er weiß nicht, welcher der beiden, er kann sie ja nicht auseinanderhalten. Also solche Episoden führen vor, worum es dann auch bei dieser Gesichtsblindheit in der Praxis geht.
Man könnte jetzt vielleicht auch noch ergänzen, auch die Mutter von Johann/Jakob ist krank, muss regelmäßig psychiatrische Einrichtungen aufsuchen, ist alkoholsüchtig. Die Frage ist, ist der Text überfrachtet oder gehört es gewissermaßen zu dieser Prosa, zu der Ästhetik dazu, dass auf einer ästhetischen Ebene diese Suche nach den Identitäten durchgespielt wird?
Also ich halte ihn auch nicht für überfrachtet. Ich halte ihn für eine ständige Darstellung von Brüchen und Brüchigkeiten. Es ist wesentlich das Thema, dass dieses Nicht-Erkannt-Werden, dieses Gesehen-Werden-Wollen, wenn es ausbleibt, aggressiv macht. Also die Aggressoren nämlich sogar diese alkoholkranke Mutter, ist jetzt schwierig, das nicht zu spoilern, aber die attackiert ihren Sohn und zwar denkbar massiv, ohne dass dieses Kind ihr was getan hat, abgesehen davon, dass das Kind diese Mutter nicht erkennt. Und dieses Nicht-Erkannt-Werden, das löst Hass aus und Aggression. Und vor der fließt dieser Johann Jakob mit wechselndem Namen durch die Welt, weil es ist ein Druck. Man muss die anderen erkennen, sonst bildet sich keine Welt etc. pp. Und eigentlich ist das so eine Art von Täter-Opfer-Umkehr gewissermaßen. Also er tut den Menschen nichts, er hat ein Defizit und das macht aus den Menschen, die ihn umgeben, aggressive Menschen. Diese Mutter landet schließlich in der Zelle in Stuttgart-Stammheim. So viel kann man wenigstens sagen, wo Gudrun Enslin sich erhängt hat. Also, da sind ganz viele, ganz schwere Dinge drin. Aber ich finde das extrem faszinierend verdichtet, weil es wirklich Krankheit als Fatum zeigt. Das ist für mich das Thema. Diese Mutter, die nämlich versucht, sich zu erklären, was war, wie ist der Unfallhergang gewesen, was ist ursächlich gewesen, haben wir Fehler gemacht, die auch Schuld auf sich geladen hat, versucht das zu bewältigen und begreift dabei, dass sie dem Kind in 7 Jahren kein Stück näher gekommen ist. Das ist eigentlich das tragische Resümee, das sie zieht. Und diese Ferne, dieses Nichterkennen voneinander durch das Fatum der Krankheit, das finde ich ein ganz faszinierendes Thema. Wir wollen alle gesehen werden. Das ist so eine Floskel. Sie wollen sich gesehen fühlen. Das sagt der Chef zur Mitarbeiterin und so weiter. Das ist auch eine, wie soll ich sagen, im Moment sehr akute Unterstellung oder es ist ja auch Facebook, alle wollen einander sehen und sich zeigen. Das ist ein Thema, was, finde ich, auch abgesehen von dieser wirklich pathologischen Seite gesellschaftlich total relevant und spannend ist.
Prosopo, der neue Roman von Anna Fellenhofer aus dem Luftschacht Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kommen wir zu Platz 3 der Bestenliste und zu einer Neuübersetzung und Wiederentdeckung. Nanon heißt ein später Roman der französischen Schriftstellerin Georges Sand, den Elisabeth Edel für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen hat. Die Geschichte spielt in den Wirren der französischen Revolution, nimmt das Alltagsleben einfacher Leute in den Blick und wird aus der Perspektive einer Frau erzählt. Kirsten Vogt, das Bauernkind Nanon ist 14 Jahre alt, als in Paris die Revolution beginnt. Wie verändern diese geschichtlichen Ereignisse das Leben der Hauptfigur?
Nachhaltig. Dieses Bauernmädchen, das sollte man vielleicht sagen, ist nicht nur ein Bauernmädchen, sondern auch ein Waisenkind, das bei seinem Großonkel aufwächst. Und das bekommen wir aber erzählt, nachrevolutionär erzählt, aus der Perspektive der alten oder älteren Frau, die mittlerweile eine Marquise ist. Also das ist ein weiter Weg, den wir da mit der Ich-Erzählerin gehen, die zunächst mal anfängt zu sagen, ich konnte gar nicht schreiben und lesen, als ich klein war, als ich jung war. Ich habe das erst mit 12 gelernt. Ich versuche jetzt zunächst mal in der einfachen Sprache meiner Kindheit davon zu erzählen, wie das alles losging, mein Leben und vor allem, wie das Leben meines geliebten Mannes ich sozusagen miterlebt habe und was er erlebt hat, denn eigentlich will sie dieses für ihre Nachkommen aufheben und aufschreiben. Und das Buch beginnt mit einer schallenden Ohrfeige. Das ist das wirklich Faszinierende. Mit einer Ohrfeige, die gegeben wird, nicht weil jemand böse ist, sondern weil man ihm eine Lektion erteilen will und eine Lehre geben. Nämlich dieser eigentlich sehr gütige und grundanständige Großonkel, bei dem dieses Waisenkind aufwächst, nimmt die Kleine zu sich, knallt ihr eine und sagt, pass mal auf, ich kaufe dir ein Schaf. Und dieses Schaf ist der Beginn ihrer Karriere sozusagen. Wir haben neulich den schönen Titel von Nora Gomringer gehabt, am Meerschwein lernt das Kind den Tod. Am Schaf lernt dieses Kind die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein. Sie sagt, plötzlich fühlte ich mich größer, meine Eigenliebe wuchs. Sie hat jemanden etwas, um das sie sich sorgt. Und mit diesem Schaf, das sie also pflegt und hegt und das ihr Wohlstand irgendwann bringen soll, qua Wolle und so weiter, geht sie, weil das Gras knapp wird, wo sie sonst immer grast, plötzlich auf den Klosteranger. und trifft da einen Novizen, Emilien. Da nimmt die Liebesgeschichte erstmal ganz zart und sanft ihren Lauf, was bei Georges Sand nicht verwundert. Und dann wird es eine Geschichte, die eben von der Französischen Revolution vor allem geprägt ist und dann sehr dramatisch wird, weil diese Frau sich in Burschenkleider wirft und diesen Emilien irgendwann retten muss.
Und bevor es dann losgeht durch die französische Provinz an ganz unheimliche Orte, bleibt sie erstmal an ihrer alten Heimat. Sie genießt gewissermaßen, dass die alten Stände nicht mehr existieren und der Klerus seine Macht verloren hat. Denn sie erlebt dort eine kurze Zeit lang, man könnte so sagen, so eine Art klassenlose Utopie in den Gemäuern dieses alten Klosters. Und damit sind wir bei der Lesestelle, die Isabelle de Mai vorträgt. Bitte sehr.
Nun lebten wir also wie eine Freundesschar im Kloster. Der gute Prior, Emilien, die kleine Louise, der alte Dumont und ich. Denn Emilien bat mich, für seine Schwester Erzieherin und Gefährtin zu sein, während ich zugleich mit der Mariotte den Haushalt führte. Meine beiden Cousins wurden als ständige Arbeiter eingestellt und bewirtschafteten die Äcker. Und so mussten nun einige Menschen von diesem armseligen Grund leben, der, so lange vernachlässigt, von geringem Ertrag war. Doch abgesehen von den zwei Arbeitern und der Mariotte, die einen Tagelohn bekamen, waren wir alle entschlossen, unsere Fürsorge und Arbeit umsonst zu leisten. Und wir verstanden es, im Haushalt so sparsam zu sein, dass der Besitzer froh war und keinen größeren Wunsch hatte, als uns zu behalten. Am wenigsten machte der Prior, denn er litt immer mehr unter Kurzatmigkeit. Ohne ihn wäre jedoch nichts gut gegangen, denn es brauchte eine gewisse Autorität über die jungen Leute und er war als einziger daran gewöhnt, Befehle zu geben. Da wir alle ein bisschen Geld gespart hatten, wollten wir keine Vorauszahlungen von Monsieur Costieu. Der Prior erhielt einen kleinen Betrag, den seine Familie ihm anbot, unter der Bedingung, dass er die alte Erbteilung nicht antastete. Er schickte Dumont in seine Heimat Guéret und schien zufrieden mit dem, was er gebracht bekam. Nachdem alles nunmehr eingerichtet war, besaßen wir den unschuldigen Egoismus, mitten in diesen Zeiten, die für Frankreich immer unglücklicher und bedrohlicher wurden, ein außergewöhnliches Glück zu genießen. Zur Rechtfertigung muss gesagt werden, wir erfuhren fast nichts mehr von dem, was sich zutrug. Und rasch begriffen wir auch nichts mehr. Solange die Ordensgemeinschaft bestanden hatte, waren Zeitungen eingetroffen, Anordnungen des Distrikts, Mitteilungen des hohen Klerus. Dem Prior wurde nichts mehr geschickt, der Klerus ließ ihn fallen. Weil das Kloster nicht mehr Pfarrkirche war, las niemand mehr die Messe. Doch auf Bitte der Dorfbewohner ließ der Prior morgens, mittags und abends zum Angelus läuten. Schon lange wurde nicht mehr gebetet, doch nichts liebt der Bauer mehr als das Gebimmel der Glocke. Sie verkündet ihm Ende und Anfang seines Tages und erinnert ihn zur Tagesmitte an seine Essenszeit, die auch Ruhezeit ist. Später, als man die Glocken des Klosters requirierte, um daraus Kanonen zu gießen, herrschte große Bestürzung. Ein Kirchsprengel ohne Glocken, sagte man, ist ein toter Kirchsprengel. Und ich dachte wie die anderen.
Isabelle de Mai las aus Georges Sands Roman Nanon, der für den Hansa Verlag aus dem Französischen von Elisabeth Edel neu übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Gerrit Bartels, schon bald werden aus den Glocken Kanonen gegossen und Nanon wird das Kloster verlassen. Was treibt die Hauptfigur an und wohin führen nun ihre Wege durch das ja nachrevolutionäre Frankreich?
Ja, was treibt die Hauptfigur an? Die Hauptfigur treibt an, immer gut zu sein, immer treu zu sein, ihrem Freund treu zu sein, Emilien. Sie merkt erst auch gar nicht, dass es da vielleicht wirklich auch um Liebe geht, sondern sie ist naiv, noch naiv. Und irgendwann sagt er ihr, dass er auch mehr will als einfach nur Bruder-Schwester-Beziehung. Also da merkt sie dann auch, dass es Liebe ist. Und Ich habe mich auch die Frage gestellt, was treibt sie eigentlich an? Also man erlebt, wie sie sich durch die Wirren der Französischen Revolution, zumindest auf dem Land, sich durchschlägt und wie sie dann nach und nach immer erfolgreicher wird und kriegt dieses Kloster irgendwann geschenkt. Sie kriegt dann auch mal ein zweites Schaf und sie macht aus all dem also viel mehr. Sie wird also eigentlich so eine Art Karrierefrau, bleibt aber sich treu, bleibt einfach ihrem bäuerischen Leben treu. Also ganz am Ende heißt es dann auch, dass sie jetzt zwar eben eine Markise ist, aber sie ist auch diejenige, die eigentlich dem bäuerischen Leben verhaftet, weil sie ist eigentlich stolz darauf, auch eine Bäuerin geblieben zu sein. Und dieser Roman soll ja ein Bildungsroman aus weiblicher Perspektive oder ein weiblicher Bildungsroman sein. So schreibt das auch Elisabeth Edel in ihrem wirklich sehr schönen, langen Nachwort. Es ist aber dann auch ja, so die Frage, also was treibt sie an? Welche Kämpfe muss diese Frau eigentlich durchleben? Und ich habe so den Eindruck gehabt, ihr fällt das alles doch sehr in den Schoß. Also es ist eben wirklich eine sehr ungebrochene Figur, die jetzt auf fast 400 Seiten so durch diesen Roman geführt wird. Und das macht den Roman dann auch so ein bisschen, ja, nicht langweilig, weil dann doch so viele Abenteuer- und Räubergeschichten teilweise so mit drin sind. Ich finde sie als Figur wirklich zu eindimensional und ja, sie langweilt mich. Und auch in dieser künstlichen Naivität, in der das Ganze erzählt ist, das hat mich dann eigentlich auch bis zum Ende ziemlich gestört. Auch wenn dann zweimal, also es gibt dann, soll ja so Etappensprünge geben nach 10 Kapiteln und nach 20 Kapiteln, glaube ich. Ich glaube, der Roman hat, ich glaube, 40 Kapitel oder 30, wo sie dann selber dann auch ganz offensiv sagt, nein, jetzt habe ich das gelernt und jetzt habe ich das gelernt, ich werde jetzt in einer anderen Tonart meine Geschichte erzählen. Den Eindruck habe ich leider Gottes auch nicht gehabt und ich bin so ein bisschen ja, irritiert davon, dass also der Hansa Verlag Georges Sand zu einer ja, Klassikerin oder einem Klassiker machen will, ausgerechnet mit diesem Roman, wo Georges Sand wirklich ganz andere Romane auch noch geschrieben hat und wo es, also ja klar, weibliche Bildungsromane, aber wo es eben wirklich um Frauenschicksale geht, die sicher um einiges interessanter sein könnten als jetzt dieses doch etwas langweilige, brave, sehr, ja, wie gesagt, eindimensional, bruchlos verlaufende Karriere dieser Analphabetin zu einer Markise.
Daniela Striegel, also schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Also Nanon führt uns in diese Zeit der Französischen Revolution. Wir erleben diese Unruhen, Umbrüche und Aufbrüche sind es ja auch dieser Zeit mit. Und anschließend an das, was Gerrit Bartels gesagt hat, was macht den Roman für heutige Leserinnen und Leser interessant? Es ist ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob wir uns fragen, wie dieser Roman damals rezipiert worden ist. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil im Nachwort werden sehr interessante Stellungnahmen zu diesem Roman auch zitiert. Aber zunächst einmal die Frage, weil Gerhard Bartels hat ja aus seiner heutigen Sicht auf diesen Text geschaut, was könnte den Roman für heutige Leserinnen und Leser interessant machen?
Also zum Glück habe ich ein anderes Buch gelesen als Herr Bartels. Für mich war das ganz bezaubernd, diese Nanon. Also es gibt einen Satz von Marie von Ebner-Eschenbach, als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt. Und diese Frau lernt lesen, sie zwingt aber den entlaufenen oder vielmehr verbannten jungen Aristokraten Emilien dazu, dass er ihr Lesen beibringt. Das heißt, sie bildet nicht nur sich, sondern sie bildet auch den Mann, den sie liebt, wo sie das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß. Da glaubt sie, sie ist einfach befreundet mit ihm. Und über dieses Lesen gewinnt sie Macht über ihr Schicksal. Und es gibt einen Dialog mit diesem Anwalt, der das Kloster kauft und der eigentlich so der typische verführte Revolutionär ist, der vom Girondisten zum Jakobiner wird, die blutigsten Vorkommnisse der Revolution unterstützt und selbst mit antreibt, aber in Wirklichkeit ein guter Mensch ist und das mit schlechtem Gewissen macht. Und der redet einmal mit ihr, da geht es um die Frage, wie kann man Emilien befreien? Und er sagt, naja, du bist ja verliebt. Und sie sagt, das würde ich für jeden machen, auch natürlich für sie. Ich bin gar nicht verliebt. Würden Sie das nicht machen? Und er sagt zu sich, Heldennatur. Also es ist eine Frau, die eine Heldennatur hat. Und natürlich ist sie eine Gute. Aber dieser Emilien ist auch ein Guter. Das sind lauter rechtschaffene, redliche Menschen, die sich in diesen Wirren, wo es natürlich zu Verbrechen kommt, also es werden auch Menschen in der Provinz guillotiniert. Also es ist nicht so, dass da alle davonkommen. es ist ganz klar, dass also eine große Umwälzung im Gang ist und viel Böses passiert. Also man kann das auch parallel lesen zur russischen Revolution, zur nationalsozialistischen Machtergreifung, wie Leute sich anpassen, wie sie versuchen durchzutauchen oder wie sie ihr Mütchen kühlen oder private Rechnungen begleichen. Das kommt alles vor. Aber die Heldin ist eine reine Seele, ja, ein einfaches Herz, um einen Flaubert-Titel zu zitieren. Flaubert war begeistert von dem Buch und hat auch gesagt, dass er mit dieser Figur so mitfühlt, dass er in Wirklichkeit sentimental ist, obwohl er sich das in seiner Literatur immer versucht zu versagen. Ich habe auch an Dickens gedacht. Es ist ein menschenfreundliches Buch, wo man merkt, dass die Autorin die Geschichten mit einer großen Sympathie für ihre Figuren erzählt. Ich halte es nicht für weltfremd, aber es ist klar, es soll tröstlich sein. Das heißt es auch im Nachwort, zitiert Elisabeth Edel in ihrer wirklich großartigen, schwungvollen Übersetzung, kommt das auch, finde ich, sehr gut zum Ausdruck, das Heutige der Geschichte.
Sie haben Flaubert zitiert, Zola hat den Roman auch gelesen und hielt ihn für eine romantische Märchenerzählung. Stendhal und Baudelaire hielten die Autorin schlichtweg für plump. Also man sieht, nicht nur die Jury der SWR-Bestenliste kann ganz, sagen wir mal, unterschiedlich diesen Roman lesen, sondern er wurde auch so disparat und verschieden zu Lebzeiten der Autorin aufgegriffen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, Frau Vogt, was zeichnet denn diese Prosa stilistisch aus? Also mal abgesehen davon, wie die Figuren angelegt sind.
Ja, das, was wir angedeutet haben, dass sie versucht, diese Sprache zu wechseln. Zunächst mal diese schlichte Sprache. Also ich habe das schon eigentlich vernommen oder gelesen. Und das dann ein bisschen elaborierter wird und differenzierter, wie aber überhaupt interessant ist. Ich muss zwei Sachen sagen. Interessant ist, wie sie diese jeweiligen Schichten oder Stände, die sie beschreibt, da gibt es nämlich gute und böse Kleriker. Da gibt es gute und böse Adlige. Da gibt es arrogante junge Damen und es gibt halt sie, die keine Eitelkeiten kennt und so weiter. Das heißt, es sind jeweils in diesen Individuen Differenzierungen vorgenommen, die sozial gemeint sind. Zweiter Punkt zum Thema Revolution müssen wir unbedingt sagen. Es ist ein Spätwerk, also eines ihrer letzten Bücher. Sie schreibt es in einem halben Jahr etwa mit leichter Hand. Also diese schöne Seele, die sie vielleicht wirklich nicht war, aber die sie da beschreibt, ist ja zunächst mal das Zurückgehen nach Indres, den Ort, das Departement, wo sie aufgewachsen ist, diese bäuerliche Umgebung. Es ist das Zurückgehen von 1870-71 und der Revolution und dem Revolutionsgeschehen dort, was sie eben sehr differenziert betrachtet, weil diese protosozialistischen Kommunarden lehnt sie ab, die diese Revolution angestachelt haben, die ihr so und dann nicht gefallen hat. Sie lobt aber quasi die Möglichkeiten der urfranzösischen Revolution, ja, und sagt dann eben aber auch später und in flankierenden Aufsätzen und Artikeln, die sie zu der Zeit über das Lesen, die Wichtigkeit des Lesenlernens und Lehrens schreibt, dass natürlich die Verfolgung und Ermordung der Kommunarden 1871 natürlich auch ein großes Verbrechen war, obwohl diese Menschen von Hass getrieben waren und verbrannt. Das heißt, es ist ein eminent für diese Frau, für diese Zeit politischer Roman, wo sie nochmal reflektiert, was dieses fast Jahrhundert dieser Revolution in Frankreich gemacht hat und wie es gemacht hat, ohne dass sie das vordergründig macht. Das ist nur die Spiegelung auch in einer abgehängten Region sozusagen, dieser Provinz, in die die Neuigkeiten gar nicht so hineinkommen. Die haben da Nachrichten quasi nur übers Kloster bekommen und das versiegt damit, dass das Kloster angebunden ist. Also insofern ist es ein, und das finde ich wichtig an dem Buch, es ist nicht nur eine Individualentwicklungsgeschichte, sondern es ist eigentlich ein politischer Roman.
George Sands Roman Nanon in der Neuübersetzung von Elisabeth Edel wurde auch nochmal eigens gelobt, erschienen im Hansa Verlag aus München. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der Bestenliste im Mai. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Thomas Hettche. Und der Titel wirkt in seiner, sagen wir mal, pathetischen Schlichtheit fast schon ein wenig anmaßend. Einfach Liebe heißt das Buch, das bei Kiepenheuer+Witsch erschienen ist. Und um die Liebe geht es auch. Und zwar von zwei Menschen, die nicht mehr ganz so jung sind, die schon einige Liebesgeschichten hinter sich haben. Max und Anna heißen die Liebenden. Gerrit Bartels, stellen Sie die beiden doch einmal vor.
Zunächst einmal würde ich auch kurz noch sagen wollen, also dieser Titel ist natürlich schon ziemlich klasse und auch ein bisschen irritierend, weil man wirklich das Gefühl hat, das kann man so einen Roman nennen, einfach nur Liebe. Also ich habe erst gedacht, das wäre ein Essay, den Thomas Hettche da geschrieben hat. Und es gibt auch ganz leichte essayistische Ausflüge in diesem Buch. Aber auf der Figurenebene ist es eben wirklich, wie Sie jetzt gesagt haben, Herr Otte, erstmal Max und Anna. Max lernt Anna kennen auf einem Sommerfest in Mecklenburg-Vorpommern oder also in jedem Fall irgendwo an der Ostsee und die beiden ja lernen sich kennen und er ist fasziniert von ihr. Sie haben ein, glaube ich, selbstloses Verständnis füreinander, so schreibt es Hettche. Und dann lernen die beiden sich so nach und nach kennen. Und wie Sie auch sagen, sie sind halt Anfang 60. Bei ihr weiß man nicht so genau, ihr Alter wird nicht genannt. Und natürlich haben sie ein Vorleben, sie sind halt zögerlich, was diese Liebe anbetrifft, was ihr Kennenlernen anbetrifft. Er ist jemand, der schon zwei Beziehungen hinter sich hat und er hat zwei Kinder, er ist zweifacher Vater. Und sie ist verheiratet, langjährig verheiratet und so dauert das dann halt über, ja, 2 Jahre, ich glaube, es sind so zwischen 2013, da ist der Roman also zuerst angesiedelt, und 2015 schreiben die beiden sich halt SMS und WhatsApp-Nachrichten. Und vielleicht zur übergeordneten Zeitform ist es so, dass man erfährt, wie sie ins Krankenhaus, so fängt der Roman dann erstmal an, sie geht ins Krankenhaus, sie verabschieden sich voneinander, also man weiß, tatsächlich ist die Liebe also in die Tat umgesetzt worden, sie sind zusammengezogen und ja, dann fächert Thomas Hettche das so langsam auf, die Erzählung, und er ist derjenige, der Max ist derjenige, der sich dann erinnert, wie alles angefangen hat, wie es weitergegangen ist und wie es halt in der Gegenwart verläuft.
Ja, und mit diesen Textnachrichten beginnt auch die Lesepassage, die wir jetzt gleich hören werden. Max hat jedenfalls mit der Leidenschaft nach der Scheidung von Cleo abgeschlossen. Anna ist verheiratet und plötzlich wird ganz eifrig ins Handy getippt. Es liest Johannes Wördemann, bitte sehr.
25.12.2013, 23:46 Uhr. Hab den Himmel gesehen. 25.12.2013, 23:07 Uhr. Der war schön. 25.12.2013, 23:07 Uhr. Wie jeder Moment mit dir. 25.12.2013, 23:09 Uhr. Ich wäre jetzt so gern nochmal bei dir und sei es für die Dauer eines Kusses. 25.12.2013, 23:10 Uhr. Es schmerzt, es summt, es ist wundervoll. 25.12.2013, 23:11 Uhr. Ich komme mir so gierig vor. Es rührt Max, die alten Nachrichten wieder zu lesen, und es ist gespenstisch. Er meint ganz genau zu spüren, wie er in jener Nacht in Cleos Arbeitszimmer lag, überall auf seiner Haut noch die Erinnerung an Annas Berührungen, alles dunkel in der Wohnung und er im kalten Licht des Telefons. Was macht das Alter mit der Liebe? Nichts, denn es kann sie nicht berühren. Erst erstaunte ihn das, weil er erwartet hatte, alles würde anders sein. Doch Anna hatte genickt und sofort verstanden, was er meinte, als er sagte, Liebe kennt keine Zeit. Er hat sich oft gefragt, wie sie an jenem Abend auf dem Bootssteg wirklich ausgesehen haben mag. Er weiß, wie der Scheinwerfer sich über das Wasser herantastete und sie schließlich erreichte und sie einander in seinem gleißenden Licht zum ersten Mal sahen. Doch wie sah sie aus? Unerbittlich lässt die Zeit alles verschwinden, außer der Liebe selbst. Und er spürt Wehmut darüber. Doch nichts verschwindet ganz. Schön war sie. Er weiß, es ist lächerlich, dass er das denkt, wenn er sich zu erinnern versucht. Doch das ist es, was er empfindet. Der Blick ihrer Augen. Da war diese ganz besondere Linie an ihrem Hals, die er immer zu ansehen musste. Ihr Mund. Ihr Lächeln. Und dass ihre Hände nicht zart sind. Was aber ist nun Schönheit? Er hat längst alles vergessen, was er auf der Kunstakademie darüber gedacht haben mochte. Aber ein Satz geht ihm immer durch den Kopf, den sie in der Ausbildung zum Okularisten gern gesagt und dabei gelacht hatten im Fauchen der Gasflammen. Ich mach dir schöne Augen.
Johannes Wördemann las aus Thomas Hettjes Roman Liebe, erschienen bei Kiwi, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Daniela Striegel, ein schmaler Band, ein verhältnismäßig unspektakuläre Liebesgeschichte, wenn man das so sagen darf. Die Prosa wird als fein und fragil gefeiert. Hier vielleicht nur eine kleine Parenthese, das haben wir zu Beginn nicht gesagt, denn unsere Hauptfigur hat einen ganz besonderen Job. Er stellt nämlich Glasaugen her, ist Okularist, das kam vorhin heraus. Und das Sehen, das zieht sich ein bisschen durch unseren heutigen Abend. Wir hatten am Anfang ja den Roman mit der Gesichtsblindheit und jetzt geht es wieder ums Sehen. Das war gar nicht so gedacht und das ist ganz oft so, dass sich manchmal so thematische Linien ziehen und das ist dann auch wieder sehr interessant. So, jetzt zur Frage. Man stolpert so in den Roman hinein, jedenfalls ist es mir so gegangen, man ist da sehr schnell in der Geschichte drin, aber die Frage lautet natürlich für uns, wo sind die literarischen Qualitäten dieses Romans? Was würden Sie sagen?
Ich sehe die literarischen Qualitäten vor allem in den Passagen, die sich auf den Moment verlassen, die einfach schlicht erzählen und weniger in diesen Anspielungen oder symbolischen Unterfütterungen, also Glasauge, Blick, E.T.A. Hoffmann oder Hegel. Hegel spielt eine große Rolle. Es werden ganze Passagen aus der hegelischen Liebesphilosophie zitiert, weil dann ein Freund... Corona ist irgendwie in allen Romanen natürlich als Folie da und ein Freund trifft sich mit ihm und gibt ihm dieses zerlesene Hegelbuch und das holt er dann immer wieder heraus und das soll das Ganze, glaube ich, aus dieser Banalität des Ereignisses lösen. Für mich ist das gar nicht nötig. Die Geschichte selber braucht diese Überhöhung oder Grundierung nicht unbedingt. Ich glaube, dass so das Gefühl, dass man das mit Sinn aufladen muss, den Ganzen eher ein bisschen geschadet hat.
Kirsten Vogt, Ihr Bestenlistenkollege Helmut Böttiger spricht in seiner Rezension von der Geschliffenheit des Textes. Diese Formulierung fand ich deswegen interessant, weil ja Max Okularist ist und wenn Helmut Böttiger so eine Formulierung bringt, dann ist das natürlich auch kein Zufall. Wie würden Sie das sehen? Ist dieser Text geschliffen?
Ja, ich sehe es leider ganz konträr. Ich sehe es so wie Frau Striegel. Der Text, der ist nun wirklich überfrachtet, weil die Anspielung am Anfang ist ja eklatant. Bei einem Festessen stellt er die Frage, was ist die Liebe? Woran denken wir? Platons Symposion. Das ist genau das, was da stattfindet. Das wird da verhandelt. Und das ist der hohe Ansatz in dem völligen, dann gibt es ein paar sozusagen empiristische Statements von Teilnehmern dieser Festtafel, was denn die Liebe nun so für sie sei. Wir wissen, bei Platon wird das ja hochgradig differenziert verhandelt und dann als Stufenweg auf die Schönheit, als letzte Stufe sozusagen, die es durch den Eros zu erreichen gilt, dargestellt. Und diese Schönheit spielt ja bei ihm auch eine Rolle. Also er verdeckt, glaube ich, diesen Bezug, aber das ist eine Parallelkomposition, da würde ich fast die Hand ins Feuer legen. Diese Augenstory, die dann natürlich mit der Schönheit und dem Gucken zusammenhängt, ist für mich hochgradig verquer. Die endet dann auch richtig monströs, dramatisch, gruselig. Das ist wie ein Horrorfilm am Ende. Ich erzähle das nicht. Lesen Sie es selbst, bitte, oder auch nicht. Und auch noch mit den Mutmaßungen über die Abwesenheit, vielleicht den Tod dieser Frau. Was beobachtet wird, sind Details und nicht mal die, denn er sagt an einer Schlüsselstelle, eigentlich wird die Lust getriggert, das findet er eine poetisch schöne Überlegung, durch das Imaginäre. Was heißt jetzt Imaginäre? Das Vorgestellte heißt es hier, nicht das Bild. Es ist nicht jetzt irgendein ganz simpler, drastischer, körperlicher Reiz, sondern es ist die Wärme einer Hand. Es ist eine Silhouette, also es ist was so im Zwischenbereich. Aber das wird gesagt. Und das hochgradig Befremdliche für mich ist, dass diese Frau, so geliebt sie ist, nicht in den Blick kommt wirklich. Es sind immer nur kleine Details, die Strähne, die Linie am Hals. Warum er diese Frau als Mensch, als ganzes Wesen liebt, wird mir gar nicht klar. Und das finde ich so ein bisschen an der Liebe vorbeigeschrieben. das finde ich, ist wirklich dann so eine sehr oberflächliche oder sehr partielle Sicht auf dieses Thema. Darf ich noch eins Positives sagen? Diese Stellen dieser WhatsApp-Kommunikation finde ich hinreißend, weil sie dieses Begehren zeigen. Für mich ist es kein Roman über die Liebe, es ist ein Roman über das Begehren. Das finde ich richtig toll geschrieben, wie die da aufeinander sich zubewegen und nicht voneinander lassen können und sich umgarnen und sich ihre Sehnsucht immer wieder signalisieren. Das hat mir Spaß gemacht.
Also hätte der Roman nicht Liebe, sondern einfach Begehren heißen müssen. Aber das ist die Frage, hat Thomas Hetty jetzt gewissermaßen am Thema vorbeigeschrieben, Gerrit Bartels?
Nein, hat er nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass dieser Roman jetzt überfrachtet ist, weil die Sachen, die Sie jetzt genannt haben, das mit den Augen, mit dem Sehen, Platon, das ist alles so dezent in den Roman mit eingewoben, dass man das einfach so hinnehmen kann, wo die sich zum Beispiel auch in der Nationalgalerie dann einmal treffen in Berlin. Und da sind dann die ganzen Modigliani-Frauen ohne Augen. Man muss es nicht immer gleich interpretieren. Und also Überfrachtung würde ich gar nicht sagen. Und mein Kritikpunkt wären eher diese Stellen, diese SMS und diese WhatsApp-Kommunikation, ob das nun wirklich gelungen ist, ob man das nicht sogar ein bisschen radikaler hätte man gestalten können, weil heutzutage, ich weiß nicht, das ist wirklich so dezent teilweise in das Smartphone reingeschrieben, dass man denkt, ach nee, also das hätte doch noch ein bisschen mehr sein können. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen anders, diese Kommunikation. Und das andere sind die Sexszenen, die es dann auch gibt, wo man das Gefühl hat, auch das könnte ein bisschen radikaler sein, weil da ist er doch teilweise etwas konventionell. Da weiß man gar nicht so genau, wie alt sind die beiden jetzt? Sind die 30? Sind die 40? Sind die 20? Sie sind Anfang 60. Und das ist natürlich eine andere Sexualität, die du in dem Alter hast, als wenn du eben als 20-Jähriger aufeinander losstürmst. Das wären so jetzt Kritikpunkte bei mir, aber ansonsten würde ich auch schon sagen, dass er eben wirklich eine ganz elegante und dann eben ja auch wagemutige Prosa schreibt, dass er sich eben überhaupt diesem Thema Liebe so widmet. Und natürlich, man könnte sagen, dass diese Frau etwas blass vielleicht ist, dass sie nicht richtig erklärt wird, was er jetzt wirklich groß an ihr schätzt, aber gut, sowas macht der Liebe dann teilweise auch aus, dass man es eben wirklich nicht erklären kann. Und das ist ja das, was am Ende so bei rauskommt, dieses, was ist Liebe? Also diese Frage wird ja nicht wirklich beantwortet. Das wird halt immer mal wieder so angespielt, was Liebe alles sein kann, dass es auch Arbeit ist und dass es kommt und dass es geht, dass es dann aber genau deswegen so schön ist. Und das sind so die Sachen, die also diesen Roman, finde ich, schon dann auch sehr gehaltvoll in so einem Sinne machen, dass er eben was gewagt hat, über die Liebe zu schreiben und natürlich keine Antwort hat. Vielleicht noch was, ein paar Sätze. Also er schreibt teilweise auch so aphoristische Sätze, also die man sich gerne auch so rausnehmen würde. Man müsste jetzt welche zitieren. Und ich finde auch das Ende überhaupt gar kein, das ist ja kein Horrorende in dem Sinne, also wie Sie das jetzt beschrieben haben. Es ist ein tragisches Ende, aber es ist kein Horrorende. Und also diese Schlusssätze, müssten die vielleicht mal vorlesen. Also das sind so wirklich sehr, sehr schöne Sätze, die ich also so lange nicht mehr in einem Roman so gelesen habe. Also die mich so an Scott Fitzgerald erinnert haben, an so zärtlich, nicht der große Gatsby, so endet der, glaube ich, mit solchen Sätzen. Und die sind eben auch so ähnlich. Also da war ich wirklich ergriffen dann geradezu.
Das schwarze, riesige Meer des Todes. Wir alle spielen an seinem Strand, auf jenem schmalen Streifen Sand, auf den für eine Weile das Licht der Sonne fällt. Thomas, ich weiß gar nicht, warum Sie... Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt... Eigentlich wollte ich ganz anders abmoderieren. Eigentlich wollte ich sagen, wir machen alle den Fehler, dieses Buch zu lesen. Wir sollten es von Johannes Wördemann vorgelesen bekommen. Und dass Sie nach diesem Zitat jetzt gelacht haben, das kann ich im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen. Also, Thomas Hettjes Roman Liebe, erschienen im Verlag Kiepenheuer-Witsch, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zum Spitzenreiter der Bestenliste, und zwar zum viel diskutierten Roman Sanditz von Lukas Rietschel. Schauplatz ist die titelgebende und fiktive Kleinstadt, die am Rande eines ehemaligen Tagebaus in Ostdeutschland liegt. Wo das so genau ist, das wird nicht erklärt. Der Autor erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven von der Familie Wenzel zum Beispiel und anderen Stadtbewohnern, und zwar vom Ende der DDR bis in die jüngste Gegenwart. Gerrit Bartels, es ist jetzt unmöglich, alle Figuren des Romans in Kürze vorzustellen. Es gibt so hinten im Buchrücken auch so eine Art Übersicht, wo die alle wohnen und wer da alles mitspielt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf Maria und Tom Wenzel. Wer sind die beiden und auf welche Weise hat die deutsch-deutsche Geschichte ihr Leben geprägt?
Ja, Maria und Tom sind Zwillinge, sind beide 1983 geboren, von einer Frau namens Marion Wenzel und einem Mann, der eigentlich in diesem Roman keine Rolle spielt. Das ist ein Kirchenvertreter. Ihr Vater ist ja eine Art Adoptivvater, der heißt Roland. Und ja, sie sind eigentlich die jüngsten Figuren in diesem Roman, also mit diesem Alter von eben Jahrgang 83 und haben eben diese typisch ostdeutsche Problematik, in jedem Fall, was die Maria anbetrifft, die eben da, wo sie herkommt, in Sanditz, diesem fiktiven Ort, keine Chance gesehen hat. Ihr wurde geraten, geh nach Westdeutschland und mach da ein Studium. Und sie ist nach Kassel gegangen, hat da studiert, ist aber in Kassel jetzt nicht unbedingt klargekommen. Eher so nach dem Motto, naja, sie ist eben die Frau aus Ostdeutschland. Also es gibt da eben auch diese lustige Episode, dass sie sagt, irgendwann ist ihr das so auf den Nerv gegangen, immer die Frage, wo sie herkommt, dass sie ihren richtigen Namen nicht mehr genannt hat, sondern sich immer Mandy genannt hat. Und so ist sie dann eben als Mandy auch dann wieder zurückgekehrt. Also Maria ist dann wieder zurückgekehrt nach dem Studium in Kassel und arbeitet jetzt als Lokaljournalistin für ein, ja, glaube, Online-Magazin ist das. Und Tom, ihr Bruder, ist Polizist geworden, hat aber eben den Polizistenberuf dann an den Nagel gehängt im Zuge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Den kann man halt so als, ja, Corona-Skeptiker, Corona-Leugner, vielleicht nicht unbedingt Corona-Skeptiker beschreiben, der jetzt keinen Job mehr hat und in seiner Wohnung haust, muss man sagen, wenig rausgeht und der dann irgendwann im Verlauf des Romans sich entschließt, in die Ukraine zu gehen und eben an der Seite der ukrainischen Armee gegen die Russen zu kämpfen.
Ein großer politisch-historischer Horizont wird da aufgemacht. Großmutter Erika Wenzel ist gerade beerdigt worden. Und Maria, die eben dort als Heimkehrerin in Sanditz betrachtet wird, sitzt im wahrsten Sinne des Wortes zwischen allen Stühlen in der Dorfkneipe. Aus Sanditz liest nun Johannes Wördemann. Bitte sehr.
Sanditz 2021. Nach der Beerdigung fährt Maria in die letzte verbliebene Kneipe von Sanditz, die alte Bäckerei, und bestellt bei Boxer ein Bier. Er ist gut drauf, der Laden ist voll. Um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel herum ist die Gegend voller Heimkehrer. Nachdem sie sich bei den Eltern den Bauch vollgeschlagen haben, parken sie ihre Firmenwagen mit den westdeutschen Kennzeichen vor der Kneipe. Nach und nach, träge von Rouladen und Klößen, trudeln sie ein, stehen ein wenig unbeholfen im Türrahmen, haben ihre neue Freundin oder ihren neuen Freund dabei und warten darauf, dass Boxer sie erkennt. Aber Boxer erkennt sie nicht mehr. Wie auch? Sie haben andere Haarschnitte und Bärte und kleine Bäuche unter den an den Armen hochgekrempelten Hemden. Er spricht sie dennoch an, die Heimis, wie er sie nennt. Immerhin will er ja Bier verkaufen. Und hüllt sie in austauschbare Satzfetzen. Du hier? Na, wie ist es? Dann weist er ihnen einen Sitzplatz, möglichst weit weg vom Stammtisch der alten Männer zu, die unablässig von den besseren Jahren grummeln. Und sollte er gerade Zeit zwischen den Bestellungen haben, sucht er in seinem Kopf nach einem beliebigen Ort im Westen, um noch mehr Vertrautheit vorzuspielen. Gefällt's dir noch in Mainz? Ich bin noch ein Braunschweig-Boxer. Ja, stimmt, hast ja immer so eine lange Anfahrt. Ja, 5 Stunden. Boah, irre. Sag mal, machst du mir noch ein Bier? Na, für dich immer. Sein Willkommen zurück, wenn er das Bierglas auf den durchgeweichten Untersetzer stellt, geht Maria zu weit. Spätestens an dieser Stelle wird es peinlich. Den Heimis jedoch scheint es zu gefallen. Erkannt werden, für einen kurzen Moment glauben, dass sich nichts verändert hat. Vielleicht fühlen sie sich wieder wie zu Hause. Sie selbst hat es nach ihrer Rückkehr nicht geschafft, dieses Gefühl für sich wiederherzustellen. Lange hat sie gedacht, dass es genügen würde, die Koffer auszupacken und Dirk beim Rasenmähen zu helfen. Eine geschnorrte Zigarette auf der alten Bank mit Blick über die Straße auf die Pferdewiese. Sich wieder über den Flaum der Pappeln ärgern, den der Wind wie eine Schneeschicht vor die Einfahrt weht. Ein paar Bahnen nackt im Steinbruch schwimmen und sich von den Jugendlichen am Ufer anstarren lassen, wissend, dass sie abends im Bett noch an sie dachten. Sie war naiv genug gewesen zu glauben, dass es einen Unterschied machte, wenn sie, ausgerechnet sie, in den Osten zurückkäme, wo doch ein Großteil derer, die sie kannte, diese Heimat verlassen hatten. Sie dachte, sie würde sich nur engagieren und da sein müssen, das vor allem. Und das Land würde sich verändern. Wie Tom war sie müde von den Krisen der letzten Jahre. Immer häufiger wünschte sie sich ein Leben in Ruhe und frei von dem Gefühl, dem Untergang entgegenzugehen. Immerzu lag's an ihr. Mehr arbeiten, aber trotzdem keine Rente kriegen. Die Welt retten, den Osten, das Klima, die Folgen des Geburtenknicks bekämpfen, das Erbe des Kolonialismus, die Verschmutzung der Ozeane, das Artensterben. Einfach ein gutes Leben führen, eine Zigarette rauchen, im Steinbruch schwimmen, Teenagern den Kopf verdrehen. Das sollte doch machbar sein. Vielleicht lebte sie dafür im falschen Landstrich zur falschen Zeit.
Johannes Wördemann las aus dem Roman Sandels von Lukas Rietschel, erschienen bei DTV, Platz 1 der SWR-Bestenliste. Imai, vielen Dank. Daniela Striegel, der Roman wechselt nicht nur die Perspektiven, das haben wir natürlich an dieser Lesestelle jetzt nicht nachvollziehen können. Er springt auch durch diverse Zeitebene. Es geht durch die 1970er und 80er Jahre. Es geht um Bespitzelung, Widerstand in der Kirchengemeinde, verbotene Lektüren. Das alles ist natürlich nicht unbekannt. Gibt es in Fernsehserien, gibt es auch in diversen Romanen nachzulesen. Was macht der Autor literarisch aus dem Stoff?
Also man könnte sagen, was die Konstruktion betrifft, ist es das altmeisterliche Buch eines jungen Autors. Also es ist so als großer Generationsroman angelegt und man hat das ja auch gehört, der kann schon erzählen, der hat Talent, der kann Figuren zeichnen, der kann Dialoge schreiben, das wird lebendig, man sieht die Figuren vor sich. Ich muss zugeben, dass ich diese deutsche Passion für den Wenderoman aus Wiener Sicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Es packt mich nicht wirklich und mir fehlt die ästhetische Innovation in dem Buch. Also ich habe zum Beispiel bei Sascha Stanisic in seinem Roman Vor dem Fest mehr erfahren über gewisse provinzielle Landstriche, die ich nicht gekannt habe, und aufregendere Textsorten sozusagen komponiert gesehen als in diesem Buch. Es ist ein irgendwie letztlich braves Buch, obwohl es auch unterhaltsam ist. Übrigens ist es inhaltlich nicht immer brav. Also es gibt da ja auch einige Liebesgeschichten, vor allem eine homosexuelle Liebesgeschichte. Es gibt da natürlich die schrecklichen Kriegsgeschichten. Ich würde übrigens noch gerne fragen, da das ja nicht der Schluss ist, wo man was spoilern kann, sondern der Anfang, zu dem allerdings der Schluss zurückkehrt, wie die anderen das gelesen haben, diese 10 Männer, diese Raben am Beginn, sind das Wotansraben. Am Anfang gibt es nämlich einen Prolog, da kommen 10 Männer in Gestalt von Vögeln und liegen dann als Menschen auf dem Boden. Sie spüren irgendwie noch die Stellen, wo sie die Federn hatten, um ein Denkmal zu stürzen. Ein Bismarck-Denkmal. Und am Schluss gibt es dann auch wieder 10 Raben. 10 Raben im Ukraine-Krieg. Also es würde mich interessieren, wie das gelesen werden kann.
Ich habe auch gedacht, das ist eine fantastische Szene. Sie beruht ja wohl auf Ottfried Preußlers Grabat-Roman, wo die Raben verwandelte Müllersburschen oder so sind. Hab das eben wirklich als, bitte nehmt es nicht alles ganz so ernst, was wir jetzt hier schreiben in diesem Roman oder was in diesem Roman jetzt erzählt wird. Aber es hat sich dann eben dadurch, dass das ja am Ende dann diesen Bogen kriegt mit den 10 Raben, die dann Drohnen sind, kriegt das halt eben eine unwahrscheinlich tragische Komponente, die ich eben jetzt einfach nur mal als Kombination so gelesen habe, ohne sie weiter erklären zu müssen unbedingt.
Kirsten Vogt, ich weiß nicht, ob Sie auch jedes Jahr auf den neuen deutschen Wenderoman warten. Ich jedenfalls kann aus der bundesdeutschen Sicht auch ergänzen, dass mir diese Fokussierung abgeht, aber darum soll es hier nicht gehen. Schauen wir uns das mal genau an, was da passiert in dem Text. Es werden ja sehr viele Themen verhandelt. Wir haben es gehört, also Ukraine kommt drin vor, das Leben in der Diktatur, Corona, die Hoffnungen und Enttäuschungen nach der Wiedervereinigung, der Aufstieg der AfD, spielt eine wichtige Rolle, weil wir auch Figuren haben, die, und das ist, glaube ich, jetzt ganz entscheidend, unkommentiert rechtspopulistische Verschwörungen verbreiten. Die Frage, die ich habe, ist, bleibt dieses ja doch sehr breite Panorama nicht notgedrungen an der Oberfläche von all diesen Themen?
Eine gute Frage. Nein, ich würde nicht denken, dass es ganz gerecht ist zu sagen, es bleibt an der Oberfläche. Er lotet schon in Milieus hinein. Also vor allem, finde ich, in dieses protestantische, widerständige Milieu, aus dem er ja wohl auch kommt. Und das war mir zeitweilig zu anständig. Da hatte ich den Gerrit Bartels Blick auf diese DDR-Situation. Zum Glück bricht er das an einer Stelle. Der orgelbauende Norbert nämlich, der Vater dieser Familie, darf immer in den Westen, bringt Bücher mit, die werden kopiert und dann distribuiert, also Bücher, die man in der DDR sonst nicht lesen darf. Aber er ist trotzdem keine Lichtgestalt, er wird schwach, sagen wir es mal so, an einer Stelle, am Grenzposten. Das finde ich ziemlich tiefgehend. Was mich fasziniert hat, aber ich komme noch mal auf Ihre Frage zurück, ist, dass er ein Kontinuum aufmacht durch diese Zeitsprünge bis 2021. Also es ist nicht der Wenderoman. Es läuft nicht einfach nur von 79 oder so bis zur Wende und Schluss, sondern er zeigt eigentlich eine Kontinuität dieser deutschen Leben im Osten in einer abgehängten Region und beschreibt die Stimmung und das Milieu oder den seelischen Zustand dieser Figuren ganz gut. Gleichwohl ist es natürlich ein bisschen perlenkettenartig, wie sich das alles aufreiht und wie diese Milieus sozusagen abgearbeitet werden. Es hat beides. Es hat eben dieses, dass man, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten lang, über 100, denkt, das ist jetzt so weichgespült, weichgezeichnete DDR. Weil es war auch eben ein Staat, der Menschen hingerichtet hat, wenn sie über in seiner Anfangsphase Eintragungen in Kalendern berichtet haben nach Westdeutschland. Also das war mir dann zu harmlos, aber dann nimmt es eine Dynamik auf und einen Drive, wo diese widerständigen Protestanten dann eben die Kreisdienststelle erobern sozusagen, um die Vernichtung der Stasi-Akten zu verhindern, die ich dann schon faszinierend fand. Und ich fand wirklich dieses Ende im Ukraine-Krieg, also hat mich mitgenommen, muss ich sagen. Krabat will ich nur sagen, aber ich bin auch kein Krabat-Spezialist. Das ist natürlich die Verführung der Jugendlichen zum Faschismus, die in der Grundfabel steckt. Und sozusagen wird diese pazifistische Wendung, also dieser Tom zieht in den Krieg, um für die gerechte Sache zu kämpfen und muss seinen pazifistischen Neigungen da jetzt abschwören, die bricht das nochmal. Wie genau, das konnte ich mir auch nicht ganz erklären.
Darf ich nur einwerfen? Es gibt ja auch ein Schaf. Das spielt auch eine Rolle. Und es gibt auch eine Altersliebesgeschichte, wobei ja, mir aufgefallen direkt ist, dass hier alle ununterbrochen fragen, ob sie die Frau küssen dürfen. Ja. Nämlich auch die alten Fragen, das halte ich nicht für sehr realistisch.
Stimmt. Das Schaf nimmt in diesem Roman ein böses Ende.
Nein, das liegt daran, weil eine Figur Maria ohne zu fragen sie geküsst hat und das hat zu einem Sofortabbruch geführt. Und deswegen wird das Thema möglicherweise auch der politischen Korrektheit dann weitergeführt. Fast wie so ein Running Gag, das stimmt schon. Wir sollten über ein Thema jetzt kurz noch sprechen. Das scheint mir interessant zu sein, weil es auch die Debatte ein bisschen öffnet. Der Autor ist 1994 geboren und erkennt die DDR nicht aus eigener Anschauung. Das ist entscheidend, weil er damit zur Generation von Autorinnen und Autoren zählt, die eben, so könnte man sagen, auf ihre literarische Fantasie setzen müssen, um von dieser Vergangenheit zu erzählen. Herr Bartels, worin unterscheidet sich denn Rietschels Blick auf die DDR, auf Ostdeutschland, etwa von Wolfgang Hilbig, Jürgen Fuchs oder auch Christoph Hein?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, natürlich dadurch, dass er eben die DDR selbst gar nicht erlebt hat und viele Sachen, so wirkt es leider Gottes auch ein bisschen im Roman, nachgereicht hat. Was mich jetzt aber als jemand, der die DDR auch nie kennengelernt hat, das stört mich überhaupt nicht, ist ihm selbst aber auch in Rezensionen, jetzt schon in einer Rezension von Ilko Sascha Kowalczyk vorgeworfen worden, so wie damals der Charlotte Gneuss, und dass es da auch falsche Sachen sind und dass ihn das am meisten stören würde in diesem Roman, was mich wiederum jetzt gar nicht gestört hat. Und ich würde das auch jetzt zum einen gar nicht als Wenderoman bezeichnen, weil eben die Wende die spielt eigentlich in diesem 500-Seiten-Roman eigentlich eine sehr kleine Rolle. Die unmittelbare Wende wird eben anhand von 3 Kapiteln nacherzählt. Und auch die 90er Jahre, also diese Nachwendezeit, kommt eigentlich auch relativ gering vor. Es ist vor allen Dingen das Jahr 2021 und das sind die überzeugendsten Kapitel in diesem Roman, wenn er eben dieses Milieu schildert, dieses Milieu, was sich eben entwickelt hat, eben aus dieser Vergangenheit heraus natürlich, aber eben natürlich ganz andere Probleme. Man könnte das auch eben auch als einen ganz normal, nicht deutsch-deutschen Gegenwartsroman lesen, sondern eben als deutschen Gegenwartsroman, so wie das da 2021 aussieht, mit eben dieser gesamten Russland-Ukraine-Problematik. Und das wird ja alles sehr, sehr genau beschrieben, wie halt der Tom in der Ukraine kämpft. Also da hat man ja auch die Bilder von Butscha vor Augen zum Beispiel. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, also dieser Ostblick, dieser DDR-Blick und wie hat Hilbig da drauf geguckt, wie hat Jürgen Fuchs da drauf geguckt, das ist eben doch ein relativ, auch Anführungsstriche, ein jungfräulicher Blick. Der guckt, er hat einiges sich angelesen, hat natürlich viele Geschichten gehört. Er kommt eben auch aus der Lausitz und das merkt man dann auch schon im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne von, dass es eben doch einige Kapitel gibt, wo man das Gefühl hat, die hat er dann auch so nachgereicht, die hat er so reingereicht.
Frau Strigel, Sie nicken, aber schauen doch skeptisch rein. Wie darf ich das interpretieren?
Naja, ich habe mich gerade gefragt, also natürlich, Wenderoman, es spielt schon relativ viele Szenen auch in den 80er Jahren. Es gibt natürlich diese typische Beschaffungskriminalität, Kleinkriminalität, also der eine Protagonist. Das Dorf, das aufgegeben wurde, befindet sich am Rand einer Braunkohlengrube und versinkt nach und nach in dieser Grube. Und da gibt es Abbruchhäuser und die werden eben recycelt, aber illegal. Das sind natürlich schon so einige DDR-Mythen, die er auch aufnimmt und die eigentlich so als Kolorit mich nicht überzeugen. Am überzeugendsten finde ich wirklich die Figuren, die Verhältnisse zwischen den Figuren oder auch die Gewalt. Es gibt da so eine Szene, wo der eine Protagonist niedergeschlagen wird und schwer verletzt. Es sind fast wie Filmszenen, sehr anschaulich und überzeugend ist. Wir haben gesprochen von überambitioniert. Man kann auch unterambitioniert sein.
Wir können uns diesen Roman als Vorabendserie vorstellen.
Ja, warum nicht?
Gut, das spricht ja nicht unbedingt gegen den Text. Der Roman Sanditz von Lukas Rietschel ist bei DTV erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute in Edenkoben zu Gast Daniela Strigel, Kirsten Vogt und Gerrit Bartels. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Johannes Wardermann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.